Ja, ich wollte mal mit einer ganz einfachen Frage anfangen. Was ist bei euch gestern an Heiligabend schiefgegangen? Nix, ne? Ich habe ihn trainiert. Es kann so viel schief gehen. Wir haben so einen super Plan, dann ist das Essen irgendwie nicht rechtzeitig fertig. Also, ich habe es bis jetzt selten hingekriegt, dass es auf den Punkt fertig war. Dieses Jahr war es echt gut. Wir konnten gemeinsam essen, sonst haben die Kinder immer schon gegessen und wir haben dann nachgezogen. Ich weiß nicht, wie deine Familie so auf die Geschenke reagiert hat. Waren die Kinder glücklich? Wart ihr glücklich mit den Geschenken? Jetzt müsst ihr auch alle Ja sagen. Super. Vielleicht hast du deinen Ehepartner nicht ganz so gut überrascht, wie du gehofft hast. Vielleicht gab es tatsächlich auch Streit. Und dieses friedliche Weihnachtsfest ist irgendwie unfriedlich geendet. Und ich dachte, wir machen uns häufig so tolle Pläne als Menschen. Wir malen uns das so romantisch aus und dann werden wir von der Realität eingeholt. Manchmal oder häufig sind diese Pläne auch wirklich gut. Und noch nicht mal nur in unseren Augen. Ich würde es jetzt, also ganz häufig würden wir sagen, aus Gottes Sicht spricht wirklich auch nichts gegen diesen Plan. Einfaches Beispiel: Heiraten. Heiraten ist sogar Gott wohlgefällig. Gott möchte, dass Mann und Frau sich finden, heiraten und Nachkommen bekommen. Das ist in gewisser Weise auch unser Auftrag. Und jetzt habe ich mal eine Frage an alle Verheirateten. Wer von euch hat geheiratet und hat gesagt, ich heirate, damit es meinem Partner gut geht? Ich heirate eigentlich nur für meinen Partner. Ich selber bin nicht so wichtig, aber mein Partner, der ist wichtig bei dieser Hochzeit. Ja, zum Glück liegt das bei manchen schon so lange zurück, da weiß man das nicht mehr, kann man sagen. Ich erinnere mich nicht mehr, das macht unser Kanzler auch manchmal. So. Unsere Pläne sind ja häufig so abhängig von anderen. Ja, ich kann einen super Plan machen und der ist abhängig von meinem Gegenüber, gerade so eine Hochzeit. Also, ich meine, wenn ich kann ich super befreundet sein, dann machst du einen Antrag und sie sagt nein, super. Also die besten Pläne sind den Bach runtergegangen. Josef, Jesu Nährvater, ich fand den Begriff so gut, hatte auch einen wunderbaren Plan. Und dieses Jahr an Weihnachten, es ist schon lange vor Weihnachten, bin ich bei Josef hängen geblieben. Und irgendwie fand ich das so faszinierend, diesen Mann mal näher zu betrachten, der häufig so hinten überfällt in der Weihnachtsgeschichte. Ja? Wer redet schon über Josef? Ja, wir reden mehr über das Schaf als über Josef manchmal. Und das ist nicht schlimm, wir können gerne über Schaf reden. Ich fand die Geschichte auch toll. Aber lass uns mal auf Josef blicken. Josef hatte einen super Plan. Und ich möchte uns ganz kurz seine Geschichte vorlesen. So viel finden wir in der Bibel nicht zu Josef. Aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu aber geschah auf diese Weise. Nämlich, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, heißt geheiratet haben, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen, zu entlassen. Während er aber dies im Sinne hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Mir ist aufgefallen, Josef ist total selbstlos. Er hat eine total selbstlose Liebe in der Verlobung. Wir lesen, Josef und Maria sind verlobt. Als nämlich seine Mutter, die Mutter Jesu Maria, mit Josef verlobt war. Was heißt verlobt sein? Wir dürfen nicht die heutige Praxis auf damals übertragen. Verlobt sein damals, das war der erste Schritt einer Eheschließung. Das war nicht die Option, hinterher da rauszugehen, sondern verlobt war, eigentlich bist du verheiratet, aber noch nicht zusammengezogen. Bei der Verlobung wurde schon der Ehevertrag verlesen und man trank gemeinsam aus einem Kelch. Das heißt, man wurde verlobt, war wie verheiratet sein, nur eben noch nicht zusammengezogen. Anders als heute nutzte man die Zeit der Verlobung nicht unbedingt dafür, seine Hochzeit zu planen, sondern der Mann der Verlobten nutzte die Zeit, um ein Haus zu bauen. Wenn er noch bei den Eltern wohnte, baute der in der Regel bei den Eltern an, also bei seinen Eltern. Und die meisten von uns kennen das, und Deutschland hat da so ein Faible für, das Ende einer Baustelle nicht unbedingt absehen zu können. Ja? Ich weiß nicht, wie viele von euch gebaut haben, und man macht sich so einen Plan und stellt irgendwann fest, entweder ich muss ganz, 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 ganz viel opfern jetzt, um fertig zu werden, oder es dauert länger. Das Interessante war, das Hochzeitsdatum stand niemals fest. Sondern, wenn du einen guten Bauherrn hattest, heiratest du früh, und wenn du einen so nicht so guten hattest, heiratest du halt später. Ja, so. Aber du musstest bereit sein als Braut, dass dein Mann dich abholen kann zur Hochzeit. Und ich glaube, dass Liebe einen Bau beschleunigen kann. Also mir ist es aufgefallen, unser erstes Kinderzimmer, das war super toll. Mit dem Druck meiner Frau habe ich da sehr schnell gearbeitet, weil dieser Nestbautrieb, der macht doch fertig. Und dann wurden verspielte Details eingebracht und so weiter. Und wir wissen von Josef, dass er ein Zimmermann war. Und wenn wir auf den eigentlichen Begriff gehen, den die Bibel da verwendet oder der da genutzt wird, dann heißt es eigentlich ein Bauhandwerker. Was für ein Glück hatte Maria, da war einer vom Fach, der baute das Haus. Ne? So. Das ist, Josef war verlobt mit Maria. Wir lesen das mal eben so. Wir projizieren vielleicht unsere Verlobungszeit da rein. Nein, Josef, der Bauhandwerker, hat angefangen, ein Haus zu bauen. Früher war das so, dass du als Bauhandwerker häufig unterwegs warst. Sprich, du hast, wenn du das Handwerk gelernt hast und du warst Junggeselle, dann hast du geguckt, wo gibt es gute Arbeit, wo verdiene ich gut, dann bist du hingezogen. Und deswegen wohnt Josef wahrscheinlich in Nazareth und nicht in Bethlehem. Vielleicht wohnt er schon alleine, heißt, er hat ein Haus von Null gebaut. Aber er hat auf jeden Fall seine Ehe vorbereitet. Er hat ein Haus gebaut. Und wahrscheinlich als Verliebter, Verlobter, hat er dieses Haus ausgeschmückt. Hat sich Gedanken gemacht. Welche Nische ist gut? Was ist praktisch? Was habe ich bei anderen eingebaut, was gut für mein Haus wäre? Womit würde ich meiner Frau eine Freude machen? Hier vielleicht eine praktische Ablage. Ne? Da was zum Abstellen. Er hat sich investiert, er hat dieses Haus angefangen zu bauen. Und die beiden sind aber noch nicht verheiratet. Und ich habe mich gefragt, welche Pläne hast du so? Jetzt so Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres ist ja auch so eine Zeit, da macht man sich Vorsätze, reflektiert das alte Jahr. Was ist der Plan für dein Leben? Hast du vielleicht eine ganz genaue Vorstellung von einer Ausbildung, von einer Schule, von deinem Job? Willst du deine Arbeit vielleicht wechseln? Schreibst du gerade Bewerbungen oder denkst, ich will bessere Leistungen in der Schule bringen und sagst, ich lerne sogar durch die Weihnachtsferien, weil ich will danach durchstarten? Hast vielleicht sogar schon Zusagen bekommen auf deine Bewerbung? Was vielleicht dein Plan oder deine Vorstellung für die Gemeinde? Hast vielleicht so eine Vision und sagst, ey, nächstes Jahr in der Gemeinde, das wäre voll gut. Also ich habe da ganz viele in der Pipeline. Und hast du richtig tolle Pläne und gute Ideen und die sind gut und die sind sogar gesehen. Also eigentlich hat da Gott nichts gegen, wenn du das mit der Bibel abgleichst. Du triffst Vorbereitungen und du handelst, wie viele andere Christen auch gehandelt haben und die wurden auch gesegnet dafür. Und ich habe eine Frage bei dem Ganzen. Wer ist bei diesen ganzen Plänen der Wichtigste? Du oder jemand anders? Josef baut dieses Haus mit der Perspektive auf seine Verlobte. Er ist völlig in seinem Element. Also ich kann mir das so richtig vorstellen, ich weiß nicht, ob du Handwerker bist, also ich fühle so ein bisschen mit Josef mit, so als Hobbyhandwerker. Ja? Und man hat so, ah, hier noch ein bisschen und da, und es muss fertig werden. Und mitten in diese Romantik, in dieses total coole Projekt platzt eine Nachricht. Deine Frau ist schwanger. Ich weiß nicht, ob du als Mann mitfühlen kannst, was das für ein Schock ist. Was macht das mit einem Mann? Ey, der Typ ist ein richtiger Kerl. Er weiß, sie ist nicht von mir schwanger. Ich kenne Männer, die würden bei dieser Nachricht an dieses Haus rennen und das ganze Ding kurz und klein hacken. Ich kenne Männer, die würden ausrasten. Die würden diese Frau schlecht machen. Die würden vielleicht alles verbrennen. Ich glaube, diese Nachricht zieht dir manchmal den Boden unter den Füßen weg. Aber geht es uns nicht manchmal auch so? Es war doch alles so gut gemeint. Ich hatte doch nur das Beste im Sinn. Es war ein guter, ein gottesfürchtiger Plan. Und dann gibt es da diese schlimme Diagnose. Kommt ein Weltgeschehen, eine Pandemie, völlig unverschuldet. Du hast nichts damit zu tun. Du hättest das auch nicht verhindern können, wenn du es wüsstest. Deine Firma, an der du arbeitest, geht auf einmal pleite. Die Schule, bei der du dich anmelden wolltest, hat keinen Platz. Der Freund oder die Freundin macht Schluss. Oder das Geschenk an Weihnachten ist alles andere als angekommen. Wie gehst du mit dieser Botschaft um? Und ich glaube, an dieser Stelle, wenn diese Nachricht kommt, wird offenbar, wie du an diese ganze Situation rangegangen bist. Wer war Zentrum in dieser ganzen Vorbereitung, in diesen ganzen tollen Plänen? Um wen ging es? Wisst ihr, es ist die schlimmste Selbsterkenntnis, wenn du nach so einem Rückschlag feststellst, also das Ganze habe ich eigentlich nur für mich gemacht. Ich war der Gott dieser ganzen Situation. Und jetzt kommt Josefs Charakter völlig zum Vorschein. Josef hat selbst in der Planung seiner Scheidung eine selbstlose Liebe seiner noch Verlobten gegenüber. Selbst in der Planung der Trennung ist Josef absolut selbstlos. Wir lesen in Vers 19, aber Josef, ihr Mann, der gerecht war, also er wird hier auch als ihr Mann bezeichnet, nicht als ihr Verlobter, weil das schon eher eine Ehe war, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Josef hat eigentlich zwei Möglichkeiten rechtlich gesehen. Erstens, Er macht eine Anzeige oder zweitens, er schreibt einen Scheidebrief. Diese zwei Möglichkeiten hat Josef. Diese zwei Möglichkeiten haben aber Konsequenzen für Maria, weniger für Josef. Erste Konsequenz, wenn er eine Anzeige macht wegen Ehebruch, kommt Maria vors Gericht. Auf Ehebruch ist die Strafe Steinigung. Wenn wir das jetzt verknüpfen mit dem Bericht an Elisabeth und wir wissen, Maria ist eine Verwandte von Elisabeth, Elisabeth ist priesterliches Geschlecht, steht eigentlich für Maria noch eine härtere Strafe zu. Zur damaligen Zeit könnte es heißen, sie würde verbrannt werden. Die zweite Option ist, er schreibt einen Scheidebrief und lässt sich öffentlich scheiden. Genauso wie bei einer Ehe galt für die Verlobung, um die aufzulösen, einen Scheidebrief zu schreiben. Heißt aber, Maria ist für den Rest ihres Lebens eine gebrandmarkte Frau. Sie war untreu und eigentlich ist ihr Leben damit vorbei. Josef ist ein gerechter Mann. Warum macht Josef, warum sitzt Josef da und will weder das eine noch das andere tun, sondern will das heimlich irgendwie vertuschen? Warum will er sich heimlich zurückziehen? Eine Theorie sagt, naja, Maria hat dann die Chance, wenn er das ganz heimlich und unauffällig macht, mit dem Erzeuger des Kindes zusammenzuziehen und da eine Ehe zu führen. Sprich, dieser Frau passiert nichts. Josef ist Zimmermann, zieht ins nächste Dorf, hofft, dass es noch keiner gehört hat. Vielleicht findet er eine andere. Ich weiß nicht, was sein Plan war. Wisst ihr, was eine Konsequenz ist? Josef bliebe mit seinem Schmerz und seiner Schande ganz allein. Da ist dieses angefangene Haus wunderschön. Was er stehen und liegen lässt, weil er seine Frau liebt. Josef ist absolut in einem Dilemma. Er ist in einem Dilemma zwischen Gerechtigkeit und Liebe. Kennst du dieses Dilemma? Ich möchte diese Frau heiraten, aber ich kann nicht, ich darf nicht, weil sie jetzt eine Ehebrecherin ist, weil da ein anderer ist. Und genau dieses Dilemma ist mir aufgefallen, hat Gott mit uns. Gott steht in einem Dilemma zwischen Gerechtigkeit und Liebe. Gott liebt uns Menschen unfassbar. Aber Gott ist gerecht. Und das gerechte Urteil für dich und mich ist ewige Verdammnis. Aber Gott liebt uns. Und er hat einen Plan. Dieser Plan ist, mein Sohn kommt als Baby auf diese Welt. Die Lösung aus dem Dilemma rauszukommen zwischen Gerechtigkeit und Liebe für Gott ist, er gibt seinen Sohn als Baby an Weihnachten. Wir feiern es heute. Und er beginnt damit, das Dilemma zwischen Gerechtigkeit und Liebe aufzulösen. Die Lösung zwischen Gerechtigkeit und Liebe ist Selbstlosigkeit. Es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, den Himmel zu verlassen und auf diese Erde zu kommen. Ich habe keinen gefunden. Es gibt nur einen emotionalen Grund, und das ist Liebe. Und um Gerechtigkeit zu erfüllen, braucht es jemand, der die Strafe dieser Menschheit trägt. Und wir können viel über den süßen Jesus reden. Dieser Jesus hatte immer nur eine Perspektive auf dieser Welt. Es war deine und meine Schuld. Es brauchte ein Opfer. Es brauchte jemanden, der für alles, was du und ich verzapfen, bezahlt. Das war Jesus. Nicht mein Recht und nicht das Gesetz ist wichtig. Liebe ist bereit, sich selbst als Opfer zu bringen. So wie Jesus auf diese Welt kommt, um ein Opfer zu sein, für unsere Sünden zu bezahlen, so ist Josef bereit, sich zurückzunehmen, sich selber als Opfer zu sehen und zu sagen, ich will, dass Liebe und Gerechtigkeit irgendwie in Einklang bringen. Und ich glaube, deswegen ist Josef der perfekte Vater für Jesus. Josef ist total selbstlos. Und auch wenn Jesus nicht unbedingt viel lernen musste, aber als Kind schon mit so einem Vorbild aufzuwachsen, ist natürlich ein Privileg. Das heißt aber für Josef, sein Bau ist umsonst. Er wird jetzt ganz viele blöde Sprüche bekommen und dumme Fragen beantworten müssen. Aber er ist bereit, Schande über sich ergehen zu lassen, damit seine große Liebe in Frieden und Freiheit leben kann. Meine Frage an uns: Bin ich bereit, mich zurückzunehmen, damit Gott verherrlicht wird? Bin ich bereit, mich zurückzunehmen, damit Gott verherrlicht wird? Bin ich bereit, selbstlos zu sein, auch dann, wenn ich alles recht hätte? Und wenn rein objektiv ich total im Recht wäre, etwas durchzuziehen, zu sagen, ich mache das nicht. Paulus schreibt an die Korinther, in 1. Korinther 1, Vers 7, es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Die Korinther waren im Rechtsstreit und die sind vor weltliche Gerichte gegangen und haben angefangen, aus der Gemeinde heraus, und haben angefangen, vor Gerichten ihre persönlichen Fäden auszufechten. Und Paulus sagt, es ist schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, damit Gott verherrlicht wird? Warum pocht jeder auf sein Recht? Jesus hat es auch nicht gemacht, obwohl er es hätte tun können. Wie sieht unsere Lösung aus? Reagieren wir genauso bedacht wie Josef? Wenn wir in der Schule genervt werden, schlagen wir sofort zurück. Wenn wir in der Gemeinde, wenn uns jemand anmacht, packen wir sofort einen drauf. Oder suchen wir eine gerechte Lösung, auch wenn wir damit vielleicht ins Hintertreffen geraten. Wisst ihr, was das Interessante ist? Es ist so ein kleines Wörtchen, aber es fällt auf. Während er aber dies im Sinn hatte. Josef denkt nach. Er handelt nicht im Affekt. Er ist sehr überlegt. Er ist sehr besonnen, dieser Mann. Während ich etwas im Sinn habe, heißt, während ich nachdenke, während ich so überlege, wie kriege ich das denn jetzt am besten hin, damit am Ende alle irgendwie, damit das gut geht, damit ich die beste Lösung haben kann. Wenn du dir Zeit nimmst, zu reflektieren, zu überdenken, dann ist das eine Haltung, in die Gott reinreden kann. Wenn deine Reaktion sofort folgt, hat Gott keine Chance mehr, dir irgendwas zu sagen. Sorry, es geht einfach nicht, weil dann bist du schon in der Handlung. Wenn du aber kurz nachdenkst und sagst, okay, das ist jetzt erstmal so. Ich ziehe mich zurück, Gott, ich will jetzt eine Lösung haben. Das ist völlig ungerecht, was hier passiert. In diese Situation kann Gott reinsprechen. Und ich glaube, nur wer eine selbstlose, gerechte Lösung sucht, ist bereit, auf Gott zu hören. Und dann spricht Gott durch einen Engel in einem Traum zu Josef. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Gott sagt ihm, du siehst es aus deiner Sicht. Hier ist meine. Weil er bereit ist zu hören, weil er bereit ist zu überlegen, wo ist nicht unbedingt mein Vorteil. Und das sind wir so selten, also ich kenne das ja auch von mir. Ja, ey Leute, das ist wieder eine Überstunde, die ich nicht bezahlt bekomme. Das geht nicht, da kann ich mich gleich aufregen. Die Arbeit liegt völlig wir haben heute diese Woche schon eine geschrieben. Ich muss sowieso noch nachschreiben, dass die dritte Arbeit ist ungerecht. Was ist die beste Lösung? Aus Gottes Sicht. Das, was Josef als moralisch verwerflich ansieht, ist Gottes Plan. Mit Josef, ihm, dem kleinen Bauhandwerker, einem Sohn Davids, zum Vater seines Sohnes zu machen. Josef wird der Vater, der Ziehvater, der Nährvater von Gottes Sohn. Bin ich bereit, in den unerklärlichen Zeiten meines Lebens, in den Krisen, den Enttäuschungen, den Verletzungen, dann, wenn ich schon so viel investiert habe, noch immer auf Gottes Stimme zu hören? Seine Erklärung für meinen unerklärlichen Plan zu akzeptieren. Josef war es und Gott hat mit diesem Josef Geschichte geschrieben. Seine Frau ist gar nicht fremdgegangen, sondern sie ist von Gott auserwählt und gesegnet. Turbulenzen in unserem Leben können uns helfen, uns zu korrigieren. Was tun wir, was tust du, was tue ich, wenn Gott uns sagt, was uns vielleicht nicht so passt? Josef hätte sagen können, nette Story, Engel, kenne ich, hat meine Verlobte mir auch erzählt. Wer es glaubt, ich ziehe mein Ding durch. Hat er nicht. Manchmal sind es die großen Dinge, wenn wir sagen, es gibt eine Schöpfungsordnung zwischen Mann und Frau. Verstehen wir manchmal nicht. Passt nicht in unsere Gesellschaft, ist aber so. Wir werden ihnen aufgefordert, gerechte Bezahlung zu üben. Tun wir das? Beim Bau unserer Häuser, beim Reparieren unseres Autos, zahlen wir die Steuern, die so anfallen. Auch wenn uns das nicht passt, auch wenn das voll unfair ist, auch wenn die mit dem Geld machen, was die wollen. Ordnen wir uns dem Staat unter. Oder was ist, wenn Gott uns durch Gespräche, durch Absagen oder Umstände einen anderen Weg weist, als den wir uns geplant haben? Sehe ich dann immer mich und meine Gerechtigkeit oder bin ich bereit, selbstlos zu handeln? Geht es um meine Karriere? Geht es um meinen Wohlstand? Oder bin ich bereit, kürzer zu treten, um meine Aufgaben als Vater ernst zu nehmen, die Kinder geistig zu erziehen? Muss meine Frau wieder schnell arbeiten gehen, damit wir uns das alles hier leisten können? Oder bin ich bereit zu sagen, ich schraube meinen Wohlstand zurück, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir als Eltern unsere Kinder erziehen? Ich als Mann nur noch außer Haus oder komme ich meinen ehelichen Pflichten zu Hause nach? Was ist mein Anspruch an mein Leben? Josef war gerecht. Er war bereit, Jesus zu erziehen. Er war nicht reich. Er war ein einfacher Handwerker. Das sehen wir auch an dem Opfer, was er bringt für die Auslösung von Jesus. Da bringt er Turteltauben. Das war das Opfer der Armen. Aber seine selbstlose Liebe zeigt sich auch in der Hochzeit. Josef bricht nicht alles ab. Was macht Josef, als er das hört? Er weicht von seinem Masterplan ab. Wir lesen das, als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er genauso, wie der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Josef weicht von seinem Masterplan ab. Sein Leben nimmt für die nächsten Jahre eine völlig unerwartete Wendung. Er heiratet eine schwangere Frau und lebt fast ein Jahr lang enthaltsam. Das ist schon ein hartes Stück oder ein starkes Stück, finde ich, für einen jungen Mann. Er erlebt eine Geburt in einem Stall. Das war nicht das, was er sich vorgestellt hat. Er hat doch so ein schönes Haus gebaut. Und jetzt die erste Entbindung in einem Stall. Nach dem Besuch der Weisen muss er nach Ägypten fliehen. Er hat doch so ein schönes Haus gebaut und jetzt muss er erstmal als Flüchtling irgendwo leben, bis der Kaiser stirbt. Und nach völlig unruhigen Jahren kann er in Nazareth sesshaft werden. Das war nicht sein Plan. Weil Jesus in sein Leben kam. Aber Gott segnet ihn mit mindestens 6 weiteren Kindern. Das lesen wir in der Bibel. Er hat Schwestern, also mindestens 2, und von 4 Brüdern lesen wir, also sind es mindestens 6. Und er bleibt Gott treu. Er bleibt dieser gerechte Mann. Die Eigenschaft, weshalb Gott ihn auserwählt, um seinen Sohn zu erziehen. Er ist gerecht und er ist ein Nachkomme Davids. Meine Frage an dich, an mich: Bist du bereit, deinem Leben eine Wendung zu geben, vielleicht heute? Zuzugeben, ja, Jesus, ich bin wirklich ein Sünder. Dieses kleine Baby, was wir heute feiern, es ist geboren, weil es sterben sollte, am Kreuz, unmenschlich. Ich möchte das glauben und ich werde jetzt dein Nachfolger, weil du selbstlos auf diese Erde kamst. Bist du bereit, deinem Leben eine Wendung zu geben? Umkehr, Bekehrung stattfinden zu lassen? Jesus, ich möchte gerecht sein, aber ich bin bereit, selbstlos zu werden. Meinen Bruder, meine Schwester im Blick zu haben, mich nicht zu ärgern, auch wenn ich tatsächlich alles Recht dazu hätte. Ich bin bereit, mein Leben anders verlaufen zu lassen, als ich es geplant habe, bis ich bei dir zur Ruhe kommen darf. Josef war genau dazu bereit und deswegen konnte Gott ihm segnen. Ich wünsche uns allen diesen Segen, diesen Frieden in dieser Weihnachtszeit. Ich bete noch. Vater im Himmel, Josef war gerecht vor dir, aber er war absolut selbstlos. Und ich bete, dass du uns hilfst, in Abhängigkeit von dir, in Demut und in Ehrfurcht selbstlos zu sein. Bitte dich, dass du uns hilfst, unserem Leben die Wendung zu geben, die sich auf dich ausrichtet, auch dann, wenn wir schon lange deine Nachfolger sind. Hilf uns, die Pläne, die du uns gibst, anzunehmen und nach diesen Plänen und Maßstäben zu leben. Danke für Jesus Christus, den du als kleines Kind auf diese Welt gesandt hast, damit meine Schuld bezahlt werden kann. Amen.